Weiter geht's mit unserer Reihe Einfach beten. Letzte Woche haben wir darüber nachgedacht, wie der Glaube ins Herz rutschen kann und welchen Einfluss das auf unser Gebet haben kann. Also wie wir den Glauben, den wir ja verstandesmäßig bei uns haben, ja, ich weiß, Jesus liebt mich und ich weiß, Jesus ist für mich gestorben, ich bin ein Kind Gottes, frei von Schuld durch seinen Tod. Aber wie wächst das oder wie rutscht dieses Wissen ins Herz hinein? Was bedeutet das und was verursacht das? Heute wollen wir über eine der Ursachen weiter nachdenken, und zwar ist das über den Lobpreis. Denn ich bin überzeugt davon, dass dieses ins Herz rutschen zu nichts anderem führt erstmal als in den Lobpreis. Also Gott zu loben und zu preisen, was wir gerade auch eben mit diesem Lied schon gemacht haben. Was geht euch denn persönlich so durch den Kopf, wenn ihr das Wort hört, Lobpreis oder Worship oder Anbetungszeit? Ich weiß, dass es da immer wieder Komplikationen gibt im Verständnis, ja, welche Lieder spielen wir, wie lang ist so eine Lobpreiszeit, brauchen wir eine Atmosphäre oder nicht, mache ich das alleine oder zusammen mit der Gemeinde. Jeder hat unterschiedliche Empfindungen dazu, was für ihn Lobpreis bedeutet und wie tief das geht, wie emotional das sein darf und so weiter. Dabei reden wir ja, wenn wir über Lobpreis sprechen, in erster Linie oft über das Singen, über das Vorsingen oder das Mitsingen oder über das auch im Gebet loben und preisen. Dabei glaube ich persönlich, dass Lobpreis etwas viel tiefergehendes ist als diese Zeit des Singens oder des Gebets. Ich glaube, dass Lobpreis oder Anbetung Gottes ein Lebensstil ist, der sich in unserem Leben dadurch ausdrückt, dass wir ihm die Ehre geben in dem, was wir tun. So wie Paulus gesagt hat, in allem, was er tut, gebt ihm die Ehre. Und das ist Anbetung als Lebensstil. Aber trotzdem braucht so ein Lobpreis als Gebet, was ja heute unser Thema ist, das Lobpreis als Gebet, einen Ausdruck. Und dieses Lobpreisen ist tatsächlich auch ein Ausdruck unserer Gefühle. Ein emotionaler Ausdruck, denn er hängt zusammen mit Freude, mit Dankbarkeit, aber auch manchmal mit Klage, wie in den Psalmen oft erwähnt wird, warum hast du das und das zugelassen oder meine Feinde bedrängen mich. Und zum Schluss kommt aber immer bei David oder auch bei den anderen Psalmisten ein Aber. Aber du bist da, aber du bist treu. Und so hängt an allen Psalmen, ob sie nun klagen, danken, loben, immer dieses Lob Gottes mit dran. Außer an zwei tatsächlich. Es gibt zwei Psalmen, die das nicht auflösen in einen Lobpreis. Könnt ihr mal gucken, ob ihr die findet. Anbetung, was ist das eigentlich? Anbetung ist der Ausdruck der Gefühle durch Kreativität. Nicht nur im Gesang, in der Musik, sondern auch in der Kunst. Auch im Reden. Wie ich rede, lobe ich Gott. In meiner Ursprungsgemeinde auf dem Hackenberg hatten wir eine junge Frau, die ihren Lobpreis mit Gemälden ausgedrückt hat. Das heißt, sie hat gemalt und hat wunderbare Bilder gemalt und das war ihr Lobpreis. Anbetung ist eigentlich die Verherrlichung Gottes, die Verherrlichung Gottes in seiner Gegenwart mit unseren Stimmen und unserem Herzen und unserem Tun. Das ist Lobpreis. Lobpreis in unseren Gebeten. Das ist ja auch möglich, dass wir ganz alleine zu Hause sitzen und Gott loben und preisen. Das richtet sich auf Gott aus. Unser ganzes Sein, das, was wir jetzt gerade sind, richtet sich auf Gott aus, führt ihn ins Zentrum und führt uns vor Augen, wer er ist für uns. Dass wir darüber nachdenken und dass wir ihn darüber preisen und Dankbarkeit darüber empfinden, wer er für uns ist, was er für uns getan hat. Das ist Lobpreis. Es durchzieht die ganze Bibel, dass Menschen immer wieder loben und preisen und das auch in einer Ausführlichkeit, die bemerkenswert ist. Das beginnt im zweiten Buch Mose tatsächlich. Im dritten Kapitel sagt Gott an diesem Berg zu Mose, an diesem Berg werdet ihr mich anbeten. Also ihr werdet nach Ägypten gehen, das Volk holen, wenn ihr zurückkommt, hier werdet ihr mich anbeten. Und in Kapitel 15 ist das erste Mal, dass ein Lobpreis geäußert wird, also auch da detailliert aufgeschrieben wird. Und zwar ist das, wo das Volk durch das Meer geführt wird, von Mose, das ganze Volk wird durch das Meer geführt, und auf der anderen Seite, sie sind gerettet, herausgeführt, gerettet von, vor den Ägyptern, die sie verfolgt haben, wird ein Lobpreis des ganzen Volkes aufgeschrieben, die Gott dafür danken, was er für ihn getan hat. Das ist tatsächlich im Kapitel 15 ganz ausführlich dargestellt und im Anhang auch nochmal gesagt, dass Miriam mit den Frauen des Volkes Gott lobte und preiste. Ganz ausführlich oder so. Miriam sagt dann, singt alle, singt dem Herrn zu Ehren, denn er hat siegreich seine Macht gezeigt. Dann gibt es einen wunderbaren Lobpreis im 1. Samuel, wo Hannah, die Mutter von Samuel, die stark darunter gelitten hat, dass sie keine Kinder bekommen hat und von anderen immer gemobbt wurde deswegen und auf sie heruntergeschaut wurde. Und dann bekommt sie einen Sohn und sie bricht in einen Lobpreis aus. Als Dankbarkeit Gott gegenüber dafür, dass ihr Gebetswunsch erhört wurde. Und sie sagt, mein Herz jubelt über den Herrn. Er hat mich wieder aufgerichtet und er hat mich gestärkt. Oder auch im Neuen Testament wird gelobt ohne Ende. Ja, wenn man das Lukas-Evangelium liest, dann kommt man aus dem Loben und Preisen gar nicht mehr raus. Da fängt es an mit Maria. Da werden wir gleich nochmal mehr eingehen. Das nennt man ja das Magnifikat. Oder es beginnt dann mit den Hirten, die da stehen und dann den Lobpreis der Engel hören. Unglaubliche Stimmen. Oder Zacharias, der Vater von Johannes, der, als er wieder reden kann, anfängt, Lobpreis von sich zu geben. Diesen Lobpreis nennt man das Benediktus. Oder Simeon und Hanna, die im Tempel lebten und dort Jesus begegneten als Baby, das Kind auf den Arm nehmen und Gott preisen darüber, dass er seine Versprechen eingelöst hat, dass er sein Volk retten möchte. Ja, bei Simeon steht, er nahm das Kind in die Arme und pries Gott. Oder bei Hanna steht, voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Das ist Lobpreis. Ein Ventil dafür, wie Menschen sich vor Gott fühlen und was sie ihm sagen möchten, was auf ihrem Herzen liegt. Das geht ja auch in den Briefen immer wieder klar zum Ausdruck, wenn Paulus in seinen Briefen ins Loben oder ins Preisen rutscht, hineinrutscht. Ja, das ist zum Beispiel im Kolosserbrief oder im Philipperbrief ganz eindeutig wahrzunehmen, wo er dann im Philipperbrief sagt, er, der Gott in allem gleich war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Und er wurde Mensch. Er ging den geringsten Weg, aber trotzdem wird alles Volk sich vor ihm auf den Knien befinden und ihn loben und preisen. Oder im Kolosserbrief, wenn er sagt, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Ursprung, er ist der Weg und er ist das Ziel allen Seins des ganzen Universums. Paulus lobt und preist in seinen Briefen, aber auch in der Apostelgeschichte, in seinem Leben, wo er dann mit seinem Gefährten Silas, glaube ich, im Gefängnis sitzt, in Apostelgeschichte 16, und dann in den Fußblocken liegt da auf dem Boden und dann laut Lobpreis singt, Lobpreislieder singt. Das ganze Gefängnis, das mithört, und natürlich Auswirkungen hat. Heute beschäftigen wir uns, weil wir dieses einfach Beten oder eben den Lobpreis anhand von Gebeten in der Bibel untersuchen möchten, mit dem Magnificat, mit dem Lobpreis der Maria. Das habe ich deswegen gewählt, weil mich das immer sehr aufbaut oder auch sehr berührt, was diese Frau davon sich gibt, dieses Mädchen. Ich finde, das berührt mich immer wieder sehr. Denn sie kommt zu diesen Worten in Lukas 1, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn, hier ist das ganze Herz dabei, und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Die Situation ist erstmal ganz anders. Maria besucht ja ihre Verwandte Elisabeth, da ist sie hin unterwegs gewesen, nachdem sie erfahren hat, dass sie schwanger werden wird vom Heiligen Geist. Und auch erstmal gesagt hat, mir geschehe, wie Gott es möchte, ich bin des Herrn Magd. Das sind erstmal große Worte, aber was macht das mit einem Mädchen zu hören, Du sollst schwanger werden vom Heiligen Geist. Allein schon eine ungeplante Schwangerschaft, egal ob verheiratet oder nicht, ist erstmal eine Herausforderung, die man bewältigen muss. Ich stelle mir vor, dass diese Frau, diese junge Frau, Maria, total verunsichert ist. Was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Und was macht man, wenn man sich so fühlt? Man geht zu jemandem, dem man vertraut, dem man sich anvertrauen möchte, der einem Halt gibt, auch vielleicht wieder die Sicherheit zurückgibt. Ich glaube, dass Elisabeth diese Frau für diese Maria ist. Und deswegen macht sie sich auf den Weg zu dieser erfahrenen Frau, vielleicht so etwas wie eine Ersatzoma, denn Elisabeth ist schon etwas älter und deswegen wird ja auch gesagt, du sollst dieses Zeichen nehmen, dass das alles passieren wird, dass deine Tante Elisabeth schwanger werden wird. Das ist ein Zeichen, weil sie schon etwas älter ist. Elisabeth hört sich die Geschichte an von Maria und sie baut sie wieder auf. Sie sagt ihr, mein Kind im Bauch ist gehüpft vor Freude, als du kamst. Gehüpft vor Freude, als du kamst. Du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Was hast du für ein Glück, dass Gott dich auserwählt hat und durch dich sein Versprechen an seinem Volk erfüllen möchte. Du bist gesegnet, Maria. Wahrscheinlich malt sie ihr das nochmal vor Augen, was in ihrem Leib heranwachsen wird. Und Maria geht es danach nicht nur besser, sie lässt sich von der Freude von Elisabeth anstecken und fällt dann in diesen Jubel und in diesen Lobpreis für Gott, ihren Retter. Elisabeth nimmt ihr die Unsicherheit und zeigt ihr auf, was da wirklich passiert. Und eine total verunsicherte Frau bekommt neuen Mut, eine neue Zuversicht und das muss raus aus ihr, wie ein Ventil durch diesen Lobpreis, den sie dann bringt. Und den Lobpreis der Maria habe ich in drei Teile aufgeteilt und der heißt, mein Geist jubelt vor Freude über Gott, denn er sieht mich, denn er ist barmherzig, denn er ist treu und hält seine Zusagen. All das entfaltet sie in ihrem Lobpreis. Das erste ist, mein Geist jubelt vor Freude über Gott, denn er sieht mich. Maria redet weiter, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Sie nimmt das unheimlich persönlich. Gott hat Großes an mir getan, er sieht mich, er ist heilig. Im aaronitischen Segen, das ist dieser Segen, den wir ab und zu mal zum Ende des Gottesdienstes sprechen, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Aber was heißt das denn genau? Ja, der Herr segne dich und behüte dich, das verstehen wir noch. Aber der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Damit ist nicht die Sonne gemeint oder die Lampe in deinem Zimmer, sondern dieses Leuchten des Angesichts ist einfach diese Fürsorge Gottes, indem er dich ansieht. Er übersieht dich nicht, sondern er sieht dich. Das ist immer so, wenn wir jemandem begegnen und wir wenden unser Angesicht, das heißt unsere Aufmerksamkeit auf ihn, dann ist das etwas Persönliches. Persönlicher kann es ja gar nicht mehr werden, als wenn ich nicht zu einer Gruppe von Menschen rede, sondern persönlich, von 1:1 Begegnung. Das ist das Angesicht einem zuwenden oder das Angesicht, er erhebe sein Angesicht auf dich, das ist eine begleitende Fürsorge. Das heißt, er wendet das nicht wieder ab, sondern er führt das fort. Er geht mit dir. Er sorgt sich und er kümmert sich um dich, das ist die praktische Liebe. Und er wendet sich dir zu zeigt dir seine Zuneigung, das ist die gefühlvolle Liebe, die in diesem aaronitischen Segen so ausgedrückt wird. Und Maria sagt, Gott hat mich gnädig angesehen und er hat Großes an mir getan, sein Name ist heilig. In all dem erkennt sie, dass Gott sie sieht. Er überlässt sie nicht sich selbst mit diesem Auftrag. Ja, er geht nicht zu Maria und sagt, du wirst schwanger werden und dein Sohn wird das Volk retten von ihren Sünden. So, das ist dein Auftrag. Jetzt zieh los Mach was draus, wir sehen uns dann im Finale wieder. Tschüss. Ja, viel Glück. So sieht sie das eben nicht. Sie weiß, dass Gott bei ihr sein wird, dass sie darauf vertrauen kann, dass er sich darum kümmert. Und das sieht er auch bei uns. So wird er auch bei uns sein. Bei Maria hängt das natürlich auch ganz stark mit demjenigen zusammen, der da in ihrem Mutterleib heranwächst. Jesus, der Retter, der Begründer von diesem wunderbaren Fest, was in großen Schritten auf uns zukommt. Ja, das Fest des Frohsinns und des herrlichen Essens. Und der Geschenke und der warmen Atmosphäre in kalter Jahreszeit. Ihr wisst, wovon ich rede. Der Begründer von Weihnachten. Aber Johannes beschreibt den Grund seines Kommens noch etwas anders. Und das ist sehr bemerkenswert. In seinem ersten Brief schreibt er: Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Gott sieht uns in unseren Kämpfen, die wir jeden Tag kämpfen müssen. Und er will mit uns und er will auch für uns kämpfen. Viele dieser Kämpfe haben wir wahrscheinlich aufgrund falscher Entscheidungen, die wir getroffen haben oder auch falscher Entscheidungen, die andere getroffen haben und wir haben dann die Kämpfe auszutragen. Aber ich bin mir sicher, dass es unzählige Kämpfe gibt, in denen der Teufel seine Finger drin hat. Ganz oft in Beziehungen, wo nicht miteinander geredet wird, sondern abgewartet wird. Ganz stark in Erwartungen oder in Rachegedanken oder Neidgedanken. Es sind immer wieder Geschenke, die uns der Teufel gibt, getarnt irgendwie, die wir dann genussvoll auspacken und überrascht sind, in was für eine Lage sie uns bringen. Das sind die Werke des Teufels. Aber er ist ja auch der Widersacher, der Feind Gottes und damit auch der unsrige. Sein Verlangen war es, das zu besitzen, was Gott gehört. Das will ich auch haben. Und da er es nicht besitzen kann, wählt er den zweiten Weg, dann mache ich es kaputt. Alles, was Gott liebt, ist ihm ein Dorn im Auge. Also stellt er sich zwischen Gott und seine Schöpfung. Immer wieder versucht er, sich da reinzudrängen. Zwischen dich und Gott. Eigentlich ist das sowas wie ein unfairer Kampf. Denn der Teufel hat einen Vorteil. Sein Ziel ist es ja nicht, dass wir an ihn glauben. Sein Ziel ist ja nicht, dass wir ihn anbeten oder ihm nachfolgen. Sondern sein erklärtes Ziel ist, dass wir nicht an Gott glauben, dass wir ihm nicht vertrauen, dass wir ihm nicht nachfolgen und dass wir ihn nicht anbeten. Er muss eigentlich nur das verhindern. Das ist sein Ziel. Er drängt sich immer unbemerkt in unser Leben hinein und schenkt uns schön verpackte Unsicherheiten und entfaltet seine Zerstörungswut. Er schenkt uns Zweifel, Versuchungen, um dich dann eben wegzulocken von dem, der für dich ist, dessen Angesicht über dir leuchten möchte. Das Einzige, was du dann machen kannst, ist, sich mit dem ganzen Sein und mit dem ganzen Paket, was du mitschleppst, an Gott zu wenden. Den Teufel wieder rauszudrängen und sagen, mit dem, was ich jetzt habe, an Fehlern, an Macken, auch an Herausforderungen, komme ich zu dir. Ich komme zu dir. Das macht Maria auch mit ihrem ganzen Paket. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau. Ich bin nicht alleine. Sie hat es verstanden und es ist in ihr Herz gerutscht. Und das führt sie direkt in den Lobpreis. Gott weiß, wie es um dich steht und er sieht dich in deinem Leben, in deiner Situation. Und es ist ihm nicht egal, wohin es mit dir geht oder wie viel du trägst oder in welchen Kämpfen du gerade steckst. Es ist ihm nicht egal. So sagen wir Gott, gnädig siehst du uns an. Und Großes hast du getan und wirst du tun. Dein Name ist heilig, denn das ist dein Wesen. Du liebst, du hilfst und du bist barmherzig. Und so geht es auch bei Maria weiter. Mein Geist jubelt vor Freude über Gott, denn er ist barmherzig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Sein Erbarmen gilt denen, die sich ihm unterstellen, die Ehrfurcht vor ihm haben, die ihn erkennen. Maria kennt Gottes Barmherzigkeit aus der Geschichte mit ihrem Volk. Sie kennt ja die ganzen Geschichten. Jeder in Israel kennt diese Geschichten. Er hat sie immer wieder angenommen, obwohl sie ihn verlassen hatten. Er hat immer wieder geholfen, obwohl sie diese Situation ja bewusst verursacht haben, sich an andere Götter oder an andere Staaten gewandt haben, um Hilfe zu bekommen oder etwas anderes angebetet haben. Und dass Gott trotzdem treu ist, dass Gott immer wieder barmherzig ist und sein Volk doch trotzdem zu sich nimmt, lässt dieses Volk auch immer wieder in einen Lobpreis erschallen. Das ist unser Gott, barmherzig und treu. Das barmherzige Wesen Gottes kommt aber nirgendwo so stark zum Ausdruck wie in Jesus selbst. In ihm wird es sozusagen lebendig, eine lebendige Barmherzigkeit zum Anfassen. Das sehen wir immer wieder in dem, wie Jesus Menschen begegnet, wie er sie annimmt, wie er Grenzen überwindet und Mauern, die die Gesellschaft gebaut hat, einfach niederreißt. Und er geht auf diesen Zöllner los, den Levi, der in seinem Zollhaus sitzt und sagt ihm, komm, folge mir nach. Eigentlich ist das unmöglich. Der Mann ist ein Zöllner, ja, einer, der von Berufswegen Sünder ist. Und Jesus reißt diese Mauer nieder und sieht diesen Menschen, der da sitzt, wahrscheinlich mit einer Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott wieder in Ordnung zu kommen und reißt diese Mauer nieder und sagt, komm mit mir, komm, folge mir nach. Und Levi lässt sich voll drauf ein, geht mit Jesus, lädt ihn ein zu einer Feier, zu einer großen Sause in seinem Haus und lädt dazu alle anderen Sünder ein. Und Jesus feiert mit denen. Und so baut er Reich Gottes, voller Barmherzigkeit und voller Annahme, bedingungslose Annahme. Er heilt diesen Zöllner, er hat Gemeinschaft mit ihm, er nimmt ihn an, bedingungslos. Und das ist die Barmherzigkeit Gottes, die Jesus uns vorlebt, die Jesus uns zeigt. Als sich die Pharisäer darüber beschweren, was er da tut, sagt er ihnen, ja Leute, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Also ruft er mich. Ich fühle mich total angesprochen. Fühlst du dich angesprochen? Ruft er dich? Ich weiß, dass man sich das nur schwer vorstellen kann, da wir in einer Welt leben, die voller Bedingungen eigentlich ist, voller Erwartungen und voller Zwänge. Ich bin nicht genug, ich habe so viel falsch gemacht, ich habe nicht genug Glauben, ich bete zu wenig, ich habe zu viele Probleme, ich fühle mich einsam, zurückgewiesen und irgendwie verloren. Wir bauen eigene Mauern um uns herum, wo wir sagen, Jesus kann doch gar nicht zu mir kommen. Wie kann mir dann jemand die Hand hinhalten und sagen, ich liebe dich, aber so wie du bist, auch mit dem, was du jetzt mitgebracht hast, hier heute Morgen, mit allem, was ich mitschleppe. Wie kann das sein, dass mir jemand sagt, ich liebe dich, obwohl ich überhaupt nichts mit ihm zu tun haben möchte? Obwohl ich ihm aus dem Weg gehe, so gut ich kann. Dem kann ich nur sagen, Gott sieht dich. Er kann dich gar nicht übersehen. Wir Menschen können Gott übersehen, das passiert. Aber er übersieht dich nicht. Er hört dein Schreien, er sieht deine Tränen, deine Träume. Er kommt in deine Einsamkeit. Er kommt auch in deinen Stolz und auch in dein egozentrisches Leben. Und er überwindet auch deine Ablehnung, denn er ist barmherzig. Nicht mit Druck oder Gewalt, sondern sanft und mit Geduld. Dass Maria hier die Reichen und die Hohen anklagt, ist eben deswegen, weil sie Gott nicht brauchen. Weil sie genau wissen, das habe ich mir alles selbst erarbeitet, meine Stellung und meinen Wohlstand. Ich brauche Gott nicht. Aber diejenigen, die merken, ich brauche Gott mehr als alles andere, das sind die, denen er barmherzig seine Hand hinhält und sagt, komm, komm zu mir. Wenn du willst, dass seine bedingungslose Liebe Auswirkungen auf dein Leben hat, in dein Herz rutscht, dann musst du glauben, dann musst du genau darauf vertrauen dass Jesus für dich ist, dass seine Hand da ist. Die Tür der Gemeinschaft mit Gott ist Glaube. Ist Glaube an Jesus. Und wenn dieser Glaube ins Herz rutscht, dann kannst du gar nicht mehr anders, als ihn zu loben und zu preisen. Und das hat auch Maria verstanden. Sie ist sich sicher, sie ist sich der Barmherzigkeit Gottes in ihrem Leben bewusst und jubelt, mein Gott sieht mich und ist barmherzig. Ich darf Gutes von ihm erwarten und er wird mich nicht loslassen. Und das führt sie dann zum Dritten. Mein Geist, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, denn er hält sein Versprechen. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen. Das habe ich doch gar nicht. Ne? Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er uns, unseren Vorfahren, zugesagt hatte. Dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Immer wieder hat Israel erlebt, wie Gott treu zu ihnen war in seinen Versprechen. Das, was er ihnen zugesagt hat, das hat er ihnen auch gehalten. Das hat er auch zur Erfüllung gebracht. Manches steht tatsächlich noch aus. Die Vollendung seiner Erlösung. Aber das, was er ihnen zugesagt hat, Erlösung aus Ägypten, die Führung in ein Land, das ihnen gehören wird, all das hat er eingehalten, auch wenn sie es immer wieder aufs Spiel gesetzt haben. Immer wieder damit untreu gewesen sind. Und Gott hat es versprochen. Ich sende euch einen Retter, der euch befreit. Und das ist die Botschaft, die wir auch immer wieder hören. Ostern, Weihnachten, an diesen besonderen Festen. In Jesaja 11 steht dieser besondere Text. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böcklein lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wasser, das das Meer bedeckt. Dies schreibt Jesaja ca. 800 Jahre vor Jesus. Und es ist der Ausdruck der Sehnsucht der Menschen damals, vor 800 Jahren. Das wünschen wir uns von Herzen, dass das passiert. Das war der Ausdruck der Sehnsucht zur Zeit Marias. Wir wünschen uns, dass der Erlöser kommt. Und das ist der Ausdruck der Sehnsucht unserer Zeit. Wir wünschen uns, erlöst zu werden, sinnvoll zu leben, ein Ziel zu haben. Gott wird wieder alles in Ordnung bringen und es wird Frieden herrschen und die ganze Natur lebt im Einklang miteinander. Für die Menschen im alten Israel damals war klar, dass ihre Sehnsüchte eben mit Gott zu tun haben. Er ist die Quelle allen Lebens. Er hat uns diese Sehnsüchte auf den Lebensweg mitgegeben. Er weiß auch am besten, wie sie gestillt werden können. Und auch damit lässt er uns eben nicht allein. Dieser alttestamentliche Bibeltext hier berichtet bildlich davon, dass unsere tiefsten Sehnsüchte nach Glück und Heil in Gott erfüllt werden sollen. Und es wird auch gesagt, wie dies geschehen wird. Aus dieser und anderen Bibelstellen leiteten die Juden das sogenannte Messias-Verständnis und auch die Messias-Erwartung ab. Wie auch immer ihre Gegenwart aussah, die Menschen glaubten und hofften fest, dass Gott sie nicht allein lassen würde, dass er seine Zusagen einhalten würde und dass etwas passieren wird, was sie erlösen wird. Sie waren überzeugt, der Gesalbte Gottes wird kommen und er wird die Antwort sein und die Sehnsüchte von uns Menschen stillen, ja der ganzen Schöpfung. Und er wird Gottes Heil zu den Menschen bringen. Und das ist passiert. Und Jesus bietet es an, jedem einzelnen Menschen. Und Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns allen geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Was Gott dir zuspricht, steht in den Evangelien, steht in der Bibel, im Neuen und Alten Testament. Er möchte dir gerne Leben zusprechen. Er möchte dir Liebe zusprechen. Er möchte Gemeinschaft dir zusprechen. Und deswegen verdient Gott und niemand anders unseren Lob und unser Preisen. Dass wir unser Herz öffnen und herausfließen lassen, das, was wir durch ihn bekommen haben, das, wer er für uns sein möchte und ist. Es steht ihm zu. Er verdient unser Lob, wie wir das auch in manchen Liedern singen. Lobpreis ist eben nichts anderes, als sich das immer wieder vor Augen zu führen und es Gott zuzusprechen. Mein Geist jubelt vor Freude über dich, mein Herr und mein Erlöser. Denn du siehst mich, denn du bist barmherzig und du bist treu und hältst deine Zusagen. Ich bete zum Abschluss. Jesus, wir wollen dir danken dafür, dass du die Zusage, die größte Zusage Gottes für uns in unserem Leben bist. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns diese Zusage immer wieder aufschlüsselst und vertiefst in unseren Herzen, in unseren Gedanken, dass wir es verarbeiten können und da hineinwachsen können, dass wir von dir gerettet, erlöst sind. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns dann auch diese Freiheit gibst, dich darüber zu loben und zu preisen, da hinein zu fallen, auch emotional, mit unserem ganzen Sein, mit unseren Gefühlen, dass wir dich damit erheben, aus Dankbarkeit, aus Liebe, mit ganzem Herzen. Denn du verdienst unser Lob, unser Preis und niemand sonst. Denn dir verdanken wir unser Leben, unsere Zukunft, unser Sein. Danke für deine Liebe in unserem Leben, die uns trägt, und deine Geduld mit uns, die uns hält. Danke für deine Barmherzigkeit. Amen.